Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9-Nah-Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Als hätte der Himmel mich vergessen, verwahrlost und misshandelt im eigenen Elternhaus von Amelie Sander, ist ein autobiografischer Erfahrungsbericht über eine Kindheit und Jugend, die von schwerer Vernachlässigung, psychischer Gewalt und körperlicher Misshandlung geprägt sind. Nach außen präsentiert sich die Familie als unauffällig und geordnet, während im Inneren ein System aus Kontrolle, Demütigung und Isolation entsteht, das dem Kind kaum Möglichkeiten lässt, Hilfe zu bekommen. In den verfügbaren Beschreibungen wird deutlich, dass die Autorin über Jahre hinweg systematisch klein gehalten wird und dass die Außenwelt durch bewusste Täuschung ruhig gestellt wird, unter anderem durch die Darstellung. Sie sei behindert. Das Buch verfolgt keinen theoretischen oder wissenschaftlichen Ansatz, sondern erzählt persönlich und eindringlich, wie sich Gewalt im Alltag normalisieren kann und welche Spuren sie hinterlässt. Zugleich ist es als Aufruf zu verstehen, genauer hinzusehen, wenn Anzeichen von Kindeswohlgefährdung auftreten und Betroffenen nicht die Unterstützung zu verweigern. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, das doppelte Familienbild, Fassade nach außen. Terror nach innen. Ein zentrales Thema ist die Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und privater Realität. In den Darstellungen zum Buch wird betont, dass die Familie nach außen eine perfekte oder zumindest normale Fassade aufrechterhält, während die Autorin im Alltag verwahrlost, eingeschüchtert und entwürdigt wird. Diese Spannung ist nicht nur erzählerischer Rahmen, sondern erklärt auch, warum Missbrauch so lange unentdeckt bleiben kann. Wer nach außen kontrolliert wirkt, entzieht sich leichter dem Verdacht, und ein Kind, das in Abhängigkeit und Angst lebt, kann kaum glaubwürdig Hilfe einfordern. Das Buch zeigt damit ein Muster, das viele Berichte über häusliche Gewalt teilen. Gewalt ist häufig kein offenes Chaos, sondern ein verborgenes System, das durch Anpassung, Schweigen und soziale Masken funktioniert. Gerade diese Normalitätsinszenierung erschwert das Eingreifen durch Nachbarn, Schule oder Umfeld. Die autobiografische Perspektive macht nachvollziehbar, wie sich ein Kind in einem solchen Umfeld selbst zunehmend als Ursache des Geschehens erleben kann, weil es keinen Gegenentwurf kennt und die Umwelt die Fassade bestätigt. Zweitens, systematische Misshandlung und Vernachlässigung als Kontrolle. Das Buch beschreibt Misshandlung nicht als einzelne Ausnahmesituation, sondern als dauerhaften Zustand, der den Alltag strukturiert. In den verfügbaren Informationen ist von Einsperren, Demütigungen, strenge Einschränkung von Essen und Trinken sowie fortgesetzter psychischer Zerstörung die Rede. Solche Elemente wirken in Erfahrungsberichten oft wie ein Kontrollinstrument. Wer elementare Bedürfnisse reguliert, bestimmt nicht nur das Verhalten, sondern auch das Selbstbild des Opfers. Der Text macht damit sichtbar, wie sich Gewalt über Jahre in Routine verwandelt und wie ein Kind lernt, permanent Gefahren zu antizipieren. Gleichzeitig wird deutlich, dass Vernachlässigung nicht nur Abwesenheit von Fürsorge ist, sondern aktiv als Mittel eingesetzt werden kann, um Abhängigkeit zu erzeugen. In Rezensionen wird dieses Muster teils als schwarze Pädagogik bezeichnet, also als Erziehungsideologie, die auf Willensbruch und Gehorsam abzielt. Das Thema ist in der Erzählung besonders schwer auszuhalten, weil es nicht um spektakuläre Einzelszenen geht, sondern um die fortlaufende Entmenschlichung, die sich über Kindheit und Jugend zieht und dadurch die Entwicklung und Autonomie nachhaltig beschädigt. Drittens, Isolation und Täuschung. Warum Hilfe so lange ausbleibt, ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, wie das Umfeld getäuscht oder ferngehalten wird. In den vorliegenden Quellen wird beschrieben, dass die Familie die Außenwelt glauben lässt, die Autorin sei behindert, wodurch Abweichungen im Verhalten oder Erscheinungsbild scheinbar erklärt werden. Solche Zuschreibungen können Fragen im Keim ersticken und verhindern, dass jemand genauer hinsieht. Isolation wirkt dabei sowohl räumlich als auch sozial. Wenn ein Kind kaum Kontakte pflegen darf oder ständig überwacht wird, fehlt der Zugang zu Vertrauenspersonen, die Warnsignale einordnen könnten. Das Buch zeigt zudem, wie Täterstrukturen mit Scham und Angst arbeiten, sodass Betroffene häufig nicht sprechen oder sich nicht trauen, Hilfe zu suchen. Für die Leserschaft wird dadurch nachvollziehbar, dass Missbrauch nicht nur durch Gewalt selbst, sondern auch durch die Kontrolle über Informationen und Beziehungen aufrechterhalten wird. Das Thema hat eine klare gesellschaftliche Dimension, es sensibilisiert dafür. dass Kindesmisshandlung nicht zwingend sichtbar sein muss und dass scheinbar plausible Erklärungen, die von Erwachsenen geliefert werden, kritisch geprüft werden sollten, wenn sie mit deutlichen Auffälligkeiten einhergehen. Viertens, Flucht und der Einstieg in ein selbstbestimmtes Leben. Mehrere Beschreibungen zum Buch nennen die Flucht als entscheidenden Wendepunkt, der erst im jungen Erwachsenenalter gelingt. Damit rückt nicht nur das Entkommen aus der Gewalt in den Fokus, sondern auch die praktische und emotionale Herausforderung danach, wer über Jahre isoliert und klein gehalten wurde. Muss grundlegende Selbstständigkeit erst mühsam erlernen. In Leserreaktionen wird dieser Übergang als besonders eindringlich beschrieben, weil er die Kluft zwischen Überleben im Ausnahmezustand und Leben in Freiheit sichtbar macht. Das Buch macht plausibel, dass Freiheit nicht automatisch Sicherheit bedeutet, sondern zunächst Orientierungslosigkeit, Misstrauen und die Notwendigkeit, alltägliche Dinge Schritt für Schritt zu bewältigen. Dieser Abschnitt steht zugleich für die Möglichkeit von Veränderung. Ohne zu romantisieren, zeigt der Erfahrungsbericht, dass ein Ausstieg selbst nach langer Gewaltgeschichte möglich sein kann, auch wenn er häufig an konkrete Gelegenheiten, Unterstützung und enorme innere Kraft gebunden ist. Damit bekommt die Erzählung eine zweite Ebene. Sie ist nicht nur Dokumentation von Leid, sondern auch Zeugnis von Handlungsfähigkeit, die sich trotz systematischer Unterdrückung erhalten kann. Schließlich Traumafolgen, Verarbeitung und das Sprechen als Befreiung. Das Buch berührt auch die Frage, was nach der Flucht bleibt. In den Zusammenfassungen und Rezensionen wird von einem langen und schwierigen Weg der Verarbeitung gesprochen und davon, dass manche Erfahrungen nie vollständig verschwinden. Die Erzählweise, die zwischen Rückblicken und der Zeit nach der Flucht wechselt, kann als Ausdruck dieser Realität verstanden werden. Traumatische Erinnerungen drängen sich auf, belagern Gegenwart und erschweren stabile Selbstbilder. In denen die Autorin ihre Geschichte öffentlich macht, entsteht ein doppelter Effekt: persönliche Entlastung durch das Benennen des Erlebten und gesellschaftliche Aufklärung über verborgene Gewalt. Viele Leser würdigen den Mut und die Authentizität. Gleichzeitig wird betont, dass die Lektüre sehr belastend sein kann. Gerade diese Ambivalenz ist in diesem Thema wichtig. Verarbeitung ist nicht nur ein innerer Prozess, sondern hängt auch davon ab, ob Betroffene ernst genommen werden, ob ihnen zugehört wird und ob ihre Geschichte nicht relativiert wird. Das Buch positioniert das Schreiben als Akt der Selbstbehauptung. Die Täter bestimmen nicht mehr allein die Deutung, sondern die Betroffene nimmt sich die Deutungshoheit zurück. Zusammenfassend: Als hätte der Himmel mich vergessen, richtet sich an Leserinnen und Leser, die einen ungeschönten, autobiografischen Einblick in Kindesmisshandlung und Vernachlässigung suchen und bereit sind, ein emotional sehr schweres Thema auszuhalten. Besonders profitieren können Menschen, die sich beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern, Familien und Krisenlagen beschäftigen, etwa in Pädagogik, Sozialarbeit oder Beratung, weil der Bericht nachvollziehbar macht, wie Missbrauch hinter einer funktionierenden Fassade verborgen werden kann und wie Isolation und Täuschung das Eingreifen verhindern. Auch Betroffene können in der Geschichte Elemente von Wiedererkennen, Sprache für das Unsagbare und einen vorsichtigen Impuls von Hoffnung finden, sofern sie ihre eigene Stabilität dabei im Blick behalten. Der praktische Gewinn liegt weniger in konkreten Handlungsanleitungen als in Sensibilisierung genauer hinsehen. Widersprüche ernst nehmen, kindliche Signale nicht wegerklären und Unterstützung aktiv anbieten. Im Vergleich zu vielen thematisch ähnlichen Büchern sticht dieses Werk durch seine konsequent persönliche Perspektive und die Betonung des langen Nachwirkens hervor. Es bleibt nicht bei der Darstellung von Gewalt, sondern zeigt, dass der Weg in ein selbstbestimmtes Leben häufig erst nach der Flucht beginnt und Unterstützung aus dem Umfeld entscheidend sein kann. Wenn Sie unterstützen möchten, arme Lisander, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!